Welcome to SurfSense Podcast.
Stell dir einen frühen Morgen in einer alten Leipziger Mietwohnung vor. Das Licht fällt schräg durch halbgeschlossene Jalousien. Kleine Staubkörner tanzen in der Luft. Irgendwo knarzt leise das Parkett und auf dem Küchentisch steht eine Tasse frisch gebrühter Filterkaffee. Jemand sitzt da, die Hände um die warme Tasse gelegt und denkt schon wieder über Vorsätze nach. Über Ziele, die groß begonnen haben und dann leise verschwunden sind. Nicht mit einem Knall, eher wie eine Radiostation, die man langsam aus dem Sender rausdreht. Und in genauso einem Moment, sagt unser heutiger Gast, beginnt oft der Wendepunkt. Nicht laut, nicht heroisch, sondern mit einer leisen inneren Entscheidung.
Ja, dieses Bild mag ich sehr, weil es so ehrlich ist. Die meisten Veränderungen in unserem Leben fangen nicht damit an, dass wir auf einem Berggipfel stehen und rufen, jetzt wird alles anders. Sie beginnen eher da, wo wir müde am Küchentisch sitzen und uns fragen, warum klappt das mit meinen Zielen eigentlich nicht? Und was wäre, wenn ich diesmal anders ansetze?
Genau darum geht es heute. Wie wir Ziele so gestalten, dass sie nicht nur auf dem Papier existieren, sondern wirklich in unserem Alltag landen. Und der Kern dieses Textes, den wir heute als Feature aufgreifen, ist spannend. Erfolg entsteht weniger durch perfekte Planung und vielmehr durch innere Klarheit und kleine, verbundene Schritte. Oder wie es da so schön heißt, werde zum Meister deiner Ziele. Aber nicht im martialischen Sinne, sondern eher als jemand, der seine innere Landschaft gut kennt.
Innere Landschaft ist ein schönes Bild, weil es ja nicht darum geht, sich mit eiserner Disziplin durchzudrücken. Viele Menschen scheitern ja nicht am Willen. Sie scheitern eher an unsichtbaren Barrieren. Ziele sind zu abstrakt, zu groß, zu weit weg. Und dann kommt noch diese innere Stimme dazu, die schon beim ersten Stolpern flüstert. Na siehste, war doch klar, dass du das nicht kannst.
Lass uns das mal an einer Person festmachen. Im Text taucht Lena Hartmann auf, 34, Buchhalterin aus der Nähe von Graz. Sie sitzt morgens mit einer Tasse schwarzem Tee mit Milch am Küchentisch, noch bevor alle anderen wach sind. Auf dem Tisch eine To-Do-Liste, halb abgearbeitet, halb unerledigt. Lena träumt von einem eigenen kleinen Beratungsbüro, von mehr Zeit für ihre Familie und davon etwas zu schaffen, das bleibt. Und gleichzeitig fühlt sie sich blockiert von diesen nie endenden Listen. Wie so ein inneres Staugebiet, oder?
Ja, total. Und sie beschreibt etwas, das viele kennen. Sie dachte lange, Ziele seien nur etwas für Disziplinfanatiker. Für diese Menschen, die um 5 Uhr morgens joggen gehen und ihren Tag im 15-Minuten-Takt durchplanen. Und dann merkt sie irgendwann, eigentlich fehlt ihr gar nicht Disziplin. Ihr fehlt eine Brücke zwischen ihrem Wunsch und ihrem Alltag. Also etwas, das die große Vision runterbricht auf das, was an einem Dienstagmorgen um 7 Uhr machbar ist.
Dieses Bild von der Brücke finde ich stark. Denn im Text wird auch eine Analogie benutzt, die ziemlich treffend ist. Viele Menschen versuchen, ihre Ziele zu erreichen, als würden sie einen voll beladenen Einkaufswagen mit angezogener Bremse einen steilen Hang hochschieben. Und dann fragen sie sich, warum bin ich so erschöpft? Warum komme ich kaum voran?
Ja, und statt erstmal die Bremse zu lösen, legen sie noch mehr in den Wagen rein. Noch ein Ziel, noch ein Projekt. Karriere, Fitness, Beziehung, 3 Bücher im Monat lesen, vielleicht noch eine Sprache lernen. Und innerlich ist die Bremse, diese kritische Stimme, fehlende Klarheit, zu hohe Erwartungen an sich selbst. Da kann man schieben, wie man will. Es fühlt sich immer an wie zu wenig.
Der Text schlägt da 3 Kernprinzipien vor, um diese Bremse zu lösen. Erstens, Klarheit. Das Ziel so konkret und lebendig machen, dass es sich fast anfühlt wie eine Erinnerung an die Zukunft. Zweitens, Verbindung. Jeden Tag einen kleinen Schritt mit diesem Ziel verknüpfen. Und drittens, Anpassungsfähigkeit. Rückschläge als Kurskorrektur sehen, nicht als persönliche Niederlage. Lass uns die mal der Reihe nach durchgehen. Gerne auch mit Lenas Geschichte im Hinterkopf.
Gerne. Fangen wir mit der Klarheit an. Da geht es darum, erstmal den wahren Kern zu finden. Was will ich wirklich? Und zwar losgelöst von dem, was andere erwarten. Eltern, Kolleginnen, Social Media. Im Text wird empfohlen, sich in Ruhe hinzusetzen und das Ziel in einem warmen, stimmigen Satz aufzuschreiben. Nicht, ich muss erfolgreicher werden, sondern eher, ich möchte Menschen mit Zahlen Sicherheit geben und dabei Zeit für meine Familie haben. So etwas, das innerlich ein leises Ja auslöst.
Ich mag dieses Kriterium, der Satz muss sich warm anfühlen. Nicht perfekt, nicht clever, sondern stimmig. Bei Lena könnte das vielleicht klingen wie: Ich baue mir Schritt für Schritt ein kleines Beratungsbüro auf, das mir Freiheit und Zeit mit meiner Familie ermöglicht. Das ist plötzlich nicht mehr so abstrakt, sondern hat fast ein Bild, einen Klang.
Genau. Und von da aus kommt das zweite Prinzip: Verbindung. Also wie verbinde ich dieses warme Ziel mit meinem Alltag? Im Text heißt es: Zerlege das Ziel in greifbare Etappen, Wochen- und Tagesbausteine. So klein, dass sie sogar an einem richtig schlechten Tag noch machbar sind. Also nicht: Heute baue ich mein Business auf, sondern: Heute recherchiere ich 15 Minuten, welche Form der Selbstständigkeit zu mir passt.
Da spielt auch das Thema Rituale eine Rolle. Es wird vorgeschlagen, neue Schritte mit bestehenden Gewohnheiten zu verknüpfen. Zum Beispiel nach dem morgendlichen Kaffee oder bei Lena nach dem schwarzen Tee setze ich mich 5 Minuten hin und notiere eine Idee für mein Beratungsbüro. Das ist dann kein riesiger Akt, eher ein natürlicher Anhang an etwas, was sowieso passiert.
Ja, und das nimmt total den Druck raus. Es geht nicht darum, das ganze Leben sofort umzubauen. Es geht um diesen einen Moment nach dem Kaffee, diese eine kleine Mail, diese eine Seite im Notizbuch. Und damit sind wir bei der Anpassungsfähigkeit. Denn ganz ehrlich, es wird Tage geben, an denen selbst diese 5 Minuten schwerfallen. Müdigkeit, Kinderkrankheiten, Schichtdienst, das Leben ist ja kein Coaching-Seminar, sondern, naja, das echte Leben. Die Frage ist: Was mache ich dann mit mir?
Da kommt Thomas ins Spiel, finde ich. Der zweite Mensch aus dem Text. Thomas Berger, 41, Schichtarbeiter nahe Chemnitz. Lange Nächte an den Maschinen, Geruch von Metall und Schmieröl. Er sitzt oft erschöpft mit einem Bier auf dem Balkon und schaut in die Dunkelheit. Sein Wunsch: Eine Weiterbildung zum Techniker abschließen und mehr Zeit mit seinen Kindern. Er sagt sinngemäß: Ich wollte Meister meiner Ziele werden, aber ich wusste nicht, wie ich den inneren Motor starte, ohne dass er nach 2 Wochen wieder ausgeht.
Thomas ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig dieses dritte Prinzip ist: Anpassungsfähigkeit. Bei ihm ist klar, wenn er eine Weiterbildung neben Schichtarbeit und Familie machen will, dann wird es Rückschläge geben. Nächte, in denen er einfach nur schlafen möchte. Tage, an denen die Kinder ihn brauchen. Im Text wird empfohlen, solche Widerstände vorher einzuplanen. Also sich ganz konkret zu fragen: Wann werde ich müde sein? Wann werde ich versucht sein, alles hinzuwerfen? Und was tue ich dann? Das ist so eine Mischung aus Ehrlichkeit und Selbstfreundlichkeit.
Da kommt auch ein moderner Ansatz ins Spiel: Mentales Kontrastieren und Wenn-Dann-Pläne. Erst stelle ich mir das positive Ergebnis vor: Thomas als Techniker mit mehr Planbarkeit und Zeit für die Familie. Und dann schaue ich mir bewusst die Hindernisse an. Zum Beispiel: Wenn ich nach der Nachtschicht total erschöpft auf dem Sofa lande, dann lerne ich nicht 1 Stunde, sondern lese nur 5 Minuten in meinen Unterlagen. Das ist nicht heroisch, aber es hält den Faden in der Hand.
Ja, und das nimmt dieser inneren Stimme den Wind aus den Segeln, die sagt: 5 Minuten bringen doch nichts. Doch, sie bringen was. Sie bringen Kontinuität. Und die ist oft wichtiger als das perfekte Pensum. Ich musste beim Lesen ein bisschen schmunzeln, weil ich mich in diesen Wenn-Dann-Plänen sehr wiedergefunden habe. Wenn ich merke, dass ich mich schon wieder mit anderen vergleiche, dann schließe ich für einen Moment die Augen und frage: Was ist heute mein kleiner Schritt, nicht der der anderen?
Damit sind wir eigentlich bei einem weiteren Baustein aus dem Text, den unterschiedlichen Zieltypen. Die fand ich ganz hilfreich, weil sie uns erlauben, Ziele passender zu formulieren. Es gibt klar definierte Ziele, also spezifisch und messbar. Zum Beispiel 3-mal pro Woche 30 Minuten spazieren gehen. Dann offene Erkundungsziele für Bereiche, in denen ich erstmal entdecken will: Wie fühlt sich mehr Ruhe an? Was tut mir gut? Dann prozessorientierte Ziele. Da geht's um das Tun an sich, etwa jeden Abend 3 Sätze Tagesnotizen zu schreiben. Und schließlich Mehrfachziele, wenn mehrere Lebensbereiche in Balance sein sollen: Karriere, Familie, Gesundheit.
Ich finde es befreiend, dass nicht jedes Ziel mit einer Zahl enden muss. Gerade diese offenen Erkundungsziele sind wichtig, wenn wir noch gar nicht genau wissen, wie die Zukunft aussehen soll. Da kann das Ziel sein: Ich erkunde 1 Monat lang, welche Art von Arbeit mir Energie gibt. Das ist viel weicher, aber trotzdem sehr wirkungsvoll. Und prozessorientierte Ziele helfen gegen Perfektionismus. Statt: Ich schreibe dieses Jahr ein Buch, eher: Ich schreibe an 5 Tagen die Woche 10 Minuten. Das ist viel schwieriger zu sabotieren, weil der Einstieg so klein ist.
Um all das im Alltag wirklich greifbar zu machen, schlägt der Text eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung vor. Wir haben einiges davon schon angesprochen, aber lass uns das kurz bündeln. Erstens, den wahren Kern finden, also dieses warme, stimmige Ziel formulieren. Zweitens, in Etappen zerlegen, Wochen- und Tagesbausteine, so klein wie nötig. Drittens, mit bestehenden Ritualen verknüpfen, nach dem Kaffee, vor dem Zubettgehen, in der Bahn. Viertens, sichtbare Fortschrittsanker schaffen, ein Notizbuch, ein Blatt an der Wand, wo ich Häkchen setzen kann.
Und dann kommen noch drei Dinge, die oft unterschätzt werden. Fünftens, für Widerstände planen, also ehrliche Wenn-Dann-Pläne machen. Sechstens, bewusst feiern, kleine Etappen anerkennen, vielleicht mit einem schönen Tee, einem Spaziergang oder einfach einem inneren Gut gemacht. Und siebtens, regelmäßig überprüfen und anpassen. Einmal pro Woche kurz draufschauen, bin ich noch auf dem Weg, der zu meinem Kern passt, oder hat sich etwas verändert? Das ist nicht Kontrollwahn, sondern eher wie ein freundliches Gespräch mit sich selbst.
In den FAQ des Textes wird auch eine Frage gestellt, die viele beschäftigt. Warum fällt Dranbleiben so schwer? Die Antwort ist ziemlich klar, weil die Verbindung zum Alltag fehlt. Ein Ziel, das nur im Kopf oder in einer Notiz-App existiert, hat es schwer gegen E-Mails, Kinder, Schichtpläne und Alltagssorgen. Deshalb wird das Aufschreiben so betont. Und zwar nicht nur als To-Do-Liste, sondern als sichtbarer Faden. Auf Papier, im Notizbuch, irgendwo, wo man es anfassen kann.
Und dann die Frage, was tun bei Rückschlägen? Im Text wird vorgeschlagen, sie als Information statt als Urteil zu sehen. Also nicht, ich bin unfähig, sondern, aha, an Mittwochabenden bin ich meistens zu müde zum Lernen. Vielleicht verschiebe ich meinen Lernblock auf den Vormittag. Diese Haltung ist Gold wert, weil sie uns aus dieser Schleife von Selbstvorwürfen rausbringt. Rückschlag heißt dann, Daten sammeln, nicht sich selbst verurteilen.
Sehr schön fand ich auch den Hinweis auf Pausen ohne Schuldgefühl. Das passt gar nicht so in das klassische Leistungsnarrativ, aber umso mehr in eine nachhaltige Zielkultur. Pausen sind keine Unterbrechung meines Weges. Sie sind Teil des Weges. Und manchmal ist der mutigste kleine Schritt, den man tun kann, eben der, sich hinzusetzen, tief durchzuatmen und zu sagen, heute nicht. Aber ich komme wieder.
Ja, und dazu passt auch die Empfehlung, mit Humor und Mitgefühl mit sich selbst umzugehen. Gerade wenn man mehrere Ziele gleichzeitig jongliert. Der Text sagt, ja, mehrere Ziele sind möglich, aber nur mit klarer Priorisierung. Also vielleicht ein Kernziel, das im Zentrum steht, und zwei, drei kleinere, die drumherum kreisen. Nicht fünf Hauptrollen gleichzeitig. Und wenn dann mal ein Teller runterfällt, bildlich gesprochen, dann lachen, aufheben und weitermachen. Nicht gleich die ganze Küche anzünden. Du siehst, ich spreche da aus Erfahrung.
Ich glaube, das tun wir alle ein bisschen. Zum Ende hin schlägt der Text eine sehr ruhige, tröstliche Tonlage an. Zweifel werden beschrieben wie Wolken, die vorbeiziehen. Sie gehören zum Himmel dazu, aber sie sind nicht der Himmel selbst. Und es heißt sinngemäß, ein einziger kleiner Schritt heute kann ein Pfad werden, der dir langfristig Sicherheit, Freude und innere Klarheit schenkt. Schritt für Schritt, Tag für Tag.
Vielleicht kann jede und jeder, der gerade zuhört, sich diese eine Frage mitnehmen, die im Text so zentral ist. Welcher kleine Schritt bringt mich heute meinem Kernziel näher? Nicht morgen, nicht nächstes Jahr, nicht wenn alles perfekt ist, sondern heute. Und wenn die Antwort lautet, 5 Minuten nachdenken und einen Satz aufschreiben, dann ist das ein wunderbarer Anfang.
Ganz am Ende stellt sich der Autor des Textes, Andreas Schulze, noch vor. Als jemand, der sich seit Jahrzehnten mit der Frage beschäftigt, was Menschen wirklich antreibt. Jemand, der weltweit Gespräche geführt hat und diese Erkenntnisse in Bücher, Blogbeiträge und Coachings einfließen lässt. Aber ich glaube, die schönste Botschaft seines Textes ist ziemlich unspektakulär und gerade deshalb kraftvoll. Du musst dein Leben nicht in einem großen Wurf verändern. Es reicht, wenn du heute damit beginnst, deine Ziele ein wenig klarer, näher und freundlicher zu machen. Der Rest entsteht Schritt für Schritt.
Und vielleicht, wer weiß, sitzt du morgen früh mit einer Tasse Kaffee oder Tee da, schaust durch die Jalousien ins Licht und statt dir vorzuwerfen, was alles nicht geklappt hat, fragst du dich einfach, was ist mein ein kleiner, stimmiger Schritt für heute? Wenn dieser Gedanke bleibt, dann hat dieser Text und vielleicht auch diese Folge schon sehr viel erreicht.